Dankeschön für diese Zeit des Lobpreises. Schön, dass wir jetzt schon so tief drin sind in diesem ersten Advent, den wir hier zusammen feiern. Du kannst, wenn du möchtest, die Präsentation starten. Ich möchte mich auch nochmal bedanken bei denen, die hier dafür gesorgt haben, dass wir diese wunderschöne Adventsdekoration auch haben. Und für uns ist ja Advent und dann später auch Weihnachten doch irgendwie ein bisschen mehr als nur schöne Kerzen, Lametta, Weihnachtsmarkt, endlich mal wieder Glühwein trinken, endlich ohne schlechtes Gewissen bei Aldi die Lebkuchen mitnehmen, weil jetzt ja wirklich auch die Adventszeit ist, man das ja jetzt auch offiziell darf. Das gehört alles dazu, das feiern wir alles irgendwie mit. Wie schon die alten Germanen, die im Dunkeln das irgendwie gut fanden, wenn man so ein gemütliches Lichtchen anzünden kann. Das steckt auch alles in uns. Aber für uns bedeutet Advent natürlich noch viel mehr und etwas ganz anderes. Und es ist schön, dass wir jetzt Zeit haben, uns darauf auch einzustimmen, mit Gottes Wort und zu überlegen, was ist das Advent? Was feiern wir da eigentlich? Und ja, vielleicht ist es ja auch ein ganz guter Einstieg in die nächsten Wochen. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Also es sind ja dann praktisch ab heute genau 4 Wochen bis Weihnachten. Beziehungsweise in 4 Wochen ist dann Heiligabend schon gerade vorbei. Keine sehr lange Zeit. Ist ja immer etwas unterschiedlich lang, die Adventszeit. Der Adventskalender hat ja immer 24 Türchen, egal was passiert, weil der sich eben nur am Kalender orientiert, aber die Adventszeit ist ja unterschiedlich lang. Diesmal sind es ziemlich genau 4 Wochen und vielleicht nehmen wir uns das einfach mal vor und lassen uns nochmal ermutigen, diese Adventszeit auch bewusst und ein bisschen intensiver zu erleben. Wir alle sind ja in dieser Adventszeit extrem gestresst in der Regel von vielen Terminen, von Vorbereitungen. Und jedes Jahr gibt es neu den Kampf, schaffe ich das doch ein bisschen auch von der Besinnung, von dem, was das eigentlich bedeutet, in diese Zeit hineinzuretten. Wenn das bei dir in den letzten Jahren nicht geklappt hat, heißt das nicht, dass es dieses Jahr wieder genauso laufen muss. Es könnte ja dieses Jahr auch ein bisschen anders sein. Und deswegen ist es schön, dass wir uns sonntags hier treffen und Zeit haben, uns darauf einzulassen. Ich habe mal geguckt, wie man das so macht, Advent feiern und so einen ersten Adventssonntag angehen. Und wenn man das wissen möchte, dann kann man sich natürlich gut an die großen Institutionen halten, die so etwas verwalten, sprich die großen Kirchen. Die evangelische Kirche hat einen liturgischen Kalender. Da kannst du also für jeden Sonntag nachlesen, was an dem Sonntag gepredigt werden soll, also über welchen Bibeltext gepredigt werden soll, welcher Psalm dazu gehört, ist immer vorgegeben. Also dann muss man da gar nicht lange überlegen, sondern man kann das einfach nachlesen. Wir machen das ja hier normalerweise ein bisschen anders, aber ich habe gedacht, ich schaue da einfach mal rein, was da so für den ersten Advent steht. Und das hat mir auch wirklich gut gefallen. Es gibt da einen wunderschönen Predigttext, Jeremia 23, Vers 5 bis 8, den lesen wir dann auch gleich. Es gibt aber auch andere Texte, die noch zu diesem ersten Adventssonntag dann gehören, zum Beispiel der Psalm 24, und auch das lohnt sich, wenn ihr die Bibel dabei habt, den mal mit aufzuschlagen. Im Psalm 24 stehen diese berühmten Worte, die wir vorhin auch schon gesungen haben. Insgesamt ein wunderschöner Psalm. Ich lese euch nur die beiden letzten Verse vor. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, heißt es dann in diesem Lied, das wir ja am Anfang auch gesungen haben. Das stammt aus Psalm 24. Noch schöner fast als im Lied, erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Und dann gibt es noch einen neutestamentlichen Text, die sogenannte Epistel. die auch immer zugeordnet ist, und die steht für diesen Sonntag in Römer 13, Vers 8 bis 12. Und auch das möchte ich gerne, bevor wir zu unserem Predigtext kommen, einmal mit euch lesen, weil diese Bibeltexte alle irgendwo Verbindungen zueinander haben und wir dann auch nachher, wenn wir Jeremia 23 zusammen intensiver anschauen, immer mal wieder daran denken werden, was in diesen anderen Texten gestanden hat. Römer 13, in Römer 13 heißt es in Vers 8, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Das ist so wie eine Art Gebrauchsanweisung für die Adventszeit. Was für ein Mensch bist du im Advent? Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es irgendein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Das ist Advent. In einer dunklen, schwierigen Zeit verstehen, dass es das Helle gibt, dass die Rettung näher ist, als man gedacht hat und dass es sich lohnt, so zu leben, wie der Römerbrief das hier mit diesen wunderbaren Worten sagt. Seid niemand etwas schuldig, als nur einander zu leben. Klingt doch gut, ne? Ist doch schön zu sagen, das ist die nächsten 4 Wochen mal unser Programm, unser besonderes Thema. Da werden wir nochmal wach, da werden wir nochmal munter, da entdecken wir nochmal ganz neu das Licht, das Gott in unser Leben bringen möchte. Und jetzt kommt der Predigttext. Und dann haben wir auch das liturgische Programm für heute komplett einmal abgedeckt und zur Kenntnis genommen. Und ich muss sagen, nicht schlecht. Gefällt mir gut. Und wir lesen jetzt zusammen Jeremia 23 ab Vers 5. Ich habe den Weiterklicker vergessen. Vielleicht kannst du einmal weiterschalten für mich. So viele Folien sind es dann auch gar nicht. Jeremia 23, Vers 5 bis 8. Da sagt Jeremia, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israels aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israels heraufgeführt und sie gebracht hat aus dem Land des Nordens und aus all den Ländern, wohin ich sie vertrieben hatte. Und sie sollen in ihrem Land wohnen. Wir haben auch das eigentlich schon im Lobpreis aufgegriffen mit diesem ersten Lied, der König kommt. Freudig, der König kommt. Das ist genau das Thema hier von Jeremia 23, Vers 5 bis 8. Der Prophet Jeremia hat das ausgesprochen in einer Zeit, die für das Volk Israel ausgesprochen schwierig und düster war, auch für ihn persönlich. Wahrscheinlich so zu einem Zeitpunkt, wo ein Teil der Bevölkerung dieses kleinen Staates Juda schon deportiert war, schon weggeführt war, wie das hier anklingt, von Feinden verschleppt worden war. Nur ein Teil war noch da mit einem Marionettenkönig, der Zedekia hieß. Kein guter Mann, ein machtloser Mann, aber noch dazu ein schlechter Mann. Und in dieser Zeit war der Prophet Jeremia unterwegs, hat seine Botschaft gesagt, hat ganz viel Kritik geübt, hat das gesagt, was von Gott aus richtig war. Und dann kommen zwischendurch immer wieder so Prophezeiungen und Worte wie diese, wo Jeremia den Blick dafür hat, dass Gott aber trotz allem das Schicksal dieses Volkes nochmal wenden wird, dass da etwas anderes kommt, dass dieser gerechte König kommen wird, dieser Spross Davids. In Juda saßen seit David immer Söhne Davids auf dem Thron. Es gab dieses uralte Versprechen von Gott, dass das auch immer so bleiben würde. Auch auf Zedekia traf das zu, aber er war nicht der richtige Sohn dieses Vaters David. Er war ein Sohn, der nicht nach den gleichen Prinzipien regiert hat. Und hier kommt diese Verheißung: Es wird aber einmal dieser Spross kommen. Es ist dieses Bild des Baumstamms, der eigentlich abgehackt ist, abgesägt ist. Der Baum liegt am Boden, aber der Stumpf ist noch da und es kommt wieder ein Spross aus diesem Baumstumpf hervor. Und dieser gerechte Spross ist dieser König mit diesem Namen, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Und damit verbindet sich auch die Hoffnung darauf, dass das Volk Israel wieder gesammelt wird in seinem Land. Und wir wissen, dass diese Prophezeiung auch in verschiedenen Stufen eingetreten ist. Was hat das mit uns zu tun und was hat das mit dem Advent zu tun? Wenn du einmal weiterklickst, dann habe ich drei Gedanken, die dazu vielleicht gehören können. Der erste Gedanke: Menschen, die warten. Advent bedeutet ja ganz einfach gesagt, warten auf die Ankunft von Jesus. Advent, da steckt ja dieses Wort Ankunft drin. Advent ist einfach die Zeit, wo wir nochmal neu darauf warten, dass Jesus kommt. In Lukas 2, Vers 38 wird von dieser Prophetin Hanna erzählt, die den kleinen Jesus im Tempel sieht und Gott lobt, erkennt, wer er ist. Und dann heißt es da: und sie redete von ihm zu allen, die in Jerusalem auf die Erlösung warteten. Es gab damals in Jerusalem, in diesem Land, eine Gruppe von Menschen, die warteten. Die warteten auf die Erlösung. Die Zeiten waren auch damals, als Jesus auf die Welt kam, schlecht und schwierig und dunkel. Aber es gab Menschen, die hatten in sich eine Erwartung, in sich die Hoffnung, dass es anders wird. Und die haben von dieser Hoffnung ihr Leben prägen lassen. Und das ist das Thema von Advent. Und zu allen Zeiten hat es solche Leute gegeben. Leute, die warten, die darauf warten, dass Gott eingreift und dass sich diese Welt und unser Leben verändert. Und diese Art zu warten, Menschen, die in Jerusalem auf Erlösung warteten damals, diese Art zu warten, geht es auch heute im Advent. Und das ist kein passives Warten. Warten klingt ja erstmal so nach nichts tun, ich warte einfach. Aber diese Art von Warten ist kein passives Warten, sondern ein ganz aktives. Und Jeremia war auch so ein Mensch, der wartete. Die Propheten haben sich ja selbst auch manchmal so als Wächter bezeichnet, als Menschen, die irgendwo auf einem Turm stehen, den Blick weiter in die Ferne haben. Und das ganze Leben von Jeremia war von diesem Warten und von dieser Erwartung geprägt. Und das hat ihm ein ziemlich schwieriges Leben beschert. Schon als Gott ihn berufen hat, ging die Diskussion los: Soll ich das wirklich machen? Kann ich das machen? Bin ich nicht zu jung? Gott hat ihm gesagt: Doch, du bist der Richtige, dich habe ich ausgewählt und du hast die Aufgabe, bestimmte Dinge auszusprechen und Dinge zu sagen, die die Menschen in deiner Zeit nicht hören wollen. Und solche Menschen werden bis heute gebraucht und bis heute gesucht. Und es gibt auch bis heute solche Menschen, die den Mund aufmachen, die mit dem Blick auf eine andere, auf eine bessere Welt nicht stumm sind, sondern reden. Uns bewegt das ja alle im Moment zu erleben, dass in der Türkei Journalisten verhaftet werden, einfach deswegen, weil sie ihre Meinung gesagt haben oder auch nur über bestimmte Dinge berichtet haben, bestimmte Tatsachen ausgesprochen oder zu Papier gebracht haben. Wenn wir das jetzt in der Türkei gerade besonders erleben, dann wissen wir, dass das eigentlich auch in vielen anderen Ländern dieser Welt so ist. Und Advent kann auch so eine Zeit sein, wo das für uns nicht nur Nachrichten sind, sondern wo wir das vielleicht doch noch mal ganz neu an uns heranlassen. Wie wichtig das ist, dass es Menschen gibt, die die Wahrheit aussprechen, Menschen, die sich nicht einschüchtern lassen. Und wie sehr diese Menschen auch unsere Solidarität verdienen. Und das gilt für diese Menschen, die ich jetzt erwähnt habe. Und natürlich wissen wir, dass es auch viele Christen auf dieser Welt gibt, die dafür einen sehr hohen Preis bezahlen. Dass sie warten, dass sie glauben, dass sie auf etwas anderes hoffen als ihre Umgebung. Und ich habe mir so gedacht, vielleicht ist dieser Advent für uns auch eine Zeit, wo wir nochmal ganz besonders das auf unser Herz nehmen. Und das Mindeste, was wir dafür tun können, ist für diese Menschen zu beten. Und wenn ich anfange, wenn du anfängst, für diese Menschen zu beten, wird sich noch mehr ändern. Man kann nicht intensiv und anhaltend lange für etwas beten, ohne dass das auch mit mir etwas verändert und ohne dass sich das auch auf das auswirkt, was ich tue und was ich mache. Ich habe auf meinem Handy eine App. Das ist die App von Open Doors. Gibt es bestimmt auch noch andere. Und diese App versorgt einen immer wieder mit Gebetsanliegen oder mit Informationen über das, was Christen in der Welt so erleben. Und uns ist das ja allen immer total wichtig und gleichzeitig gucke ich auch nicht jeden Tag auf diese App. Ich gehe einfach mal mit euch so durch, was diese Woche hier steht. Also heute ist ja der 27., vor einer Woche war der 20. November. Sind immer so kurze Nachrichten. 20. November, Usbekistan. Marit und Haida und ihre drei Kinder wurden von Verwandten massiv unter Druck gesetzt, weil sie Jesus nachfolgen und als Missionare in den umliegenden Dörfern arbeiten. Die Familie musste aus der Gegend wegziehen und Marit hat große Schwierigkeiten, in der Stadt eine Arbeit zu finden. Bitten wir Jesus, dass er die Familie versorgt und vor Angriffen beschützt. Das war Sonntag. Montag, 21. November, Tadschikistan. Beten wir für die 17-jährige Sitora, die aus einer muslimischen Familie stammt und wegen ihres Glaubens an Jesus von ihrem Bruder brutal geschlagen wurde. Bitten wir Gott um Heilung ihrer Verletzungen und Schutz vor weiterer Gewalt. Ihr Bruder möchte sie mit allen Mitteln dazu zwingen, ihren Glauben aufzugeben. Die Namen sind immer geändert. 22. November, Kirgisistan. Aingul, 40, und ihre Tochter Rausha, 14, sind die einzigen Christen in ihrem Dorf und wurden von ihren Nachbarn bedroht, weil sie ihnen das Evangelium verkündigten. Die Situation war so schlimm, dass der Pastor eines Nachbardorfs die beiden für eine Zeit lang an einem sicheren Ort brachte. Beten wir, dass Gott sie beschützt und die Herzen ihrer Nachbarn berührt. 23. November, Malediven. Ich kenne das eigentlich nur als Urlaubsparadies. Aus Sicherheitsgründen ist es kaum möglich, die geheimen Christen im Land mit biblischer Lehre zu versorgen. Bitten wir Gott um Möglichkeiten, diese Christen zu schulen, sodass sie in ihrem Glauben gefestigt werden, darin wachsen und der Bedrängnis standhalten können. 24. November, Bangladesch. Kinder von Christen muslimischer Herkunft bekommen sowohl in der Schule als auch beim Spielen mit anderen große Schwierigkeiten wegen ihres Glaubens. Bitten wir Jesus, dass er diese Kinder tröstet und ihnen Mut und Freude schenkt. 25. November, Myanmar. Danken wir Jesus für die Ausbildung von christlichen Lehrern in Myanmar. Eine Kursteilnehmerin sagt, ich habe so viel darüber gelernt, wie ich das Evangelium weitergeben kann. 26. November, Laos. Danken wir Gott für ein Eheseminar, das unter den Hmong in Laos durchgeführt wurde. Und heute, 27. November, Vietnam. bitten wir Jesus um Weisheit für die Übersetzung der Bibel in verschiedene vietnamesische Stammessprachen, beten wir außerdem um Schutz vor den Behörden, dass alle an den Übersetzungsprojekten Beteiligten unbehelligt weiterarbeiten können. Das war die letzte Woche. Und ich fürchte, die nächste Woche wird ja nicht wesentlich anders aussehen. Das sind Menschen, die warten. Menschen mit einer Erwartung, Menschen, die deswegen anders leben, die immer wieder ihren Mund aufmachen, auch wenn sie das in Schwierigkeiten bringt. Und ich habe mir nochmal neu vorgenommen, in dieser Adventszeit an diese Menschen zu denken, für sie zu beten und mich zu fragen, was kann ich auch für diese Menschen tun. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich das so lese und mitbekomme, jetzt ganz egal, ob es um Christen geht oder vielleicht auch um Menschen, die so im normalen weltlichen Kontext so viel Widerstand leisten, dann frage ich mich manchmal, warum tut man sich sowas an? Ich habe ja auch gern meine Meinung. Es ist ja nicht so, dass ich nicht gern meine Meinung sage. Aber wenn der Preis so hoch wird, warum machen Menschen sowas? Die meisten machen es ja auch nicht, wie wir alle wissen. Aber warum machen Leute sowas? Warum halten Leute durch? Warum nehmen Leute so viele Nachteile in Kauf? Das ist eine Frage, die kann man an den Propheten Jeremia ganz besonders stellen, weil kaum ein anderes Buch in der Bibel so viel Innenperspektive bietet eines Propheten, eines Menschen, der sein ganzes Leben nur Ärger hatte durch das, was er für Gott getan hatte. Und da wurde auch nichts besser. Er wurde ins Gefängnis gesteckt, er wurde bedrängt, man hat auch dann, wenn alles eingetroffen hat, was er gesagt hat, anschließend trotzdem nicht auf ihn gehört. Jeremia hat sein ganzes Leben über nicht erlebt, dass das, worauf er gewartet hat, Wirklichkeit geworden wäre. Warum tut man sich sowas an? Jeremia hat mit dieser Frage und mit Gott um diese Frage immer wieder gerungen. Und das ganze Buch ist voll davon. Und zwischendurch gibt es Momente, wo er zu Gott sagt, Ende, Schluss, ich höre jetzt auf damit, ich mache hier nicht mehr weiter, das kann ich nicht mehr aushalten, das ist zu viel verlangt. Und wo er dann selber spürt, ich kann aber gar nicht anders, ich muss aber weitermachen. Es ist gar nicht nur, weil das von außen von mir verlangt wird, von einem Gott, sondern es steckt auch in mir, ich kann gar nicht aufhören, davon zu reden. Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast, heißt es ja auch in einem christlichen Lied. Manchmal ist das ja vielleicht auch eine Frage an dich und mich. Wir spielen ja nicht diese Liga, fürchte ich. Wir sind ja vielleicht alle nicht so die ganz großen Widerstandskämpfer, Helden, Kämpfer für die Gerechtigkeit. Jetzt, wo Trump Präsident wurde, hat sich ja vielleicht der eine oder andere gefragt, muss ich dann demnächst auch noch mal zu irgendeiner Demo gehen oder sowas, ja? Oder bin ich dafür zu alt? Ich weiß nicht, was ihr schon mal alles so in eurem Leben Tapferes getan habt, bestimmt viel, aber irgendwie haben wir ja so ein gewisses Level. Und trotzdem gibt es vielleicht Bereiche, wo du wartest, wo du dabei bist, wo du dich einsetzt. Das fängt schon in der Familie an, wo du in schwierigen Beziehungen unterwegs bist, wo du dich um Menschen kümmerst. Das kann der Beruf sein und natürlich ist die Gemeinde auch so ein Feld, wo sich viele von euch, viele, die hier sitzen, engagieren und manchmal engagieren über die eigenen Kräfte und die eigenen Möglichkeiten hinaus auch. Und dann kann man sich manchmal fragen, warum tue ich mir das eigentlich an? Tut mir das eigentlich noch gut? Bringt mich das alles in den Burnout? Heute gibt es ja eine durchgängige Philosophie, die ihre guten Seiten hat und die im Grunde sagt, alles, was du machst, sollte dir irgendwie gut tun, sollte dich erfüllen. So gehen Leute heute auch an ihren Arbeitsplatz heran, so gehen junge Leute an das heran, was sie sich vorstellen als Arbeit. Tut mir das gut, hilft mir das? Und wenn das irgendwann nicht mehr so ist, dann muss ich mich fragen, lasse ich das vielleicht lieber? Ist auch keine ganz falsche Perspektive. Jeremia hätte allerdings, wenn er dies zum Maßstab seiner Bewertung gemacht hätte, den Job wirklich schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt eigentlich an den Nagel hängen müssen. Und es kann ja auch nicht die einzige Perspektive sein. Warum tue ich mir das an? Und ich habe darauf für euch auch keine einfache Antwort. Aber von Jeremia kann ich lernen, dass ich mich mit dieser Frage an Gott wende und dass ich mit im Gespräch mit Gott auch nochmal ganz neu meine Motivation prüfen kann. Warum mache ich das eigentlich? Was ist mein Anteil daran? Kämpfe ich für mich? Kämpfe ich oder kämpfe ich wirklich für andere? Wo ist mein Egoismus und Narzissmus Teil daran? Und je höher der war, desto tiefer ist am Ende der Frust. Das spürt man dann auch irgendwann. Mache ich das wirklich freiwillig? Mache ich das für Gott? Ganz wichtige Fragen. Und vielleicht ist diese Adventszeit, die ja diesen Widerspruch zwischen eigentlich will ich mich ja besinnen und in Ruhe auf die Kerze schauen und der totalen Hektik, die diese Zeit mit sich bringt, nochmal ganz neu auch aufzeigt. Vielleicht ist das auch die richtige Zeit, um sich das nochmal zu fragen, warum mache ich das eigentlich, was ich mache? Und nochmal ganz neu darauf zu hören, wo möchte Gott mich haben? Wo bin ich ein Mensch, der tatsächlich auf das wartet, was Gott tun will? Und dann habe ich vielleicht auch die Kraft und die Energie und die Bereitschaft, da weiterzumachen, wo ich weiß, dass Gott das möchte und dass das auch richtig ist. Da weiter zu hoffen, weiter zu kämpfen, weiter zu beten, egal wo du gerade stehst und dich vielleicht manchmal fragst, warum mache ich das eigentlich? Advent ist die Zeit für Leute, die warten und die deswegen auch anfangen zu handeln. Noch etwas zu diesem zweiten Punkt, der da steht. Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Vielleicht kannst du noch einmal auf der Folie zurückgehen. Ich weiß nicht, ob euch das beim Lesen aufgefallen ist. Hier ist ja die Verheißung eines Königs. Aber dieser König wird ganz eng hier verbunden mit dem Begriff Gerechtigkeit. Das fängt schon in dem ersten Vers an, in dem Vers 5. Da wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Da werden diese beiden Begriffe nochmal gedoppelt. Und auch vorher heißt es schon, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Und dann in dem Vers 6, man wird in Sicherheit wohnen und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unsere Gerechtigkeit. Das ist also ein König der Gerechtigkeit, der hier angekündigt wird. Jetzt kannst du wieder auf die nächste Folie zurückgehen. Und über diesen Begriff Gerechtigkeit lohnt es sich auch mal 5 Minuten nachzudenken. Was soll das eigentlich hier bedeuten, Gerechtigkeit? Es ist gut, wenn man auf Gerechtigkeit wartet. Der Herr Jesus hat in der Bergpredigt am Beginn dieses Programms in den Seligpreisungen gesagt, glückselig sind die Menschen, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Advent ist so diese Zeit von Menschen, die nicht einfach nur warten, sondern die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und wenn wir diesen Begriff Gerechtigkeit hören, geht uns ja ganz viel durch den Kopf. Ist ja ein sehr häufig verwendeter Begriff, auch heutzutage. Gerne auch mit dem Zusatz soziale Gerechtigkeit. Was ist gerecht, was ist ungerecht? Also wenn mir was nicht passt oder nicht gefällt, dann ist das in der Regel ja ungerecht. Das halte ich dann als allererstes mal fest, dass ich das also sehr ungerecht finde. Und manchmal ist es ja vielleicht auch so, manchmal werden aber auch Dinge miteinander vermischt, dann auch gerade in so gesellschaftlichen Diskussionen, was ist eigentlich Recht, was ist eigentlich Gerechtigkeit, was steht eigentlich jemandem von Rechts wegen zu? Das ist ja etwas anderes als Mildtätigkeit, Barmherzigkeit, dann gibt es noch so ein Zwischending, das heißt vielleicht Solidarität, eine komplizierte Diskussion. Und was wir dann immer im Kopf behalten müssen, ist, dass wenn in der Bibel von Gerechtigkeit und besonders von Gottes Gerechtigkeit die Rede ist, dass das häufig etwas anderes ist, als das, was wir so landläufig unter Gerechtigkeit verstehen. Man könnte auch mal eine Zusammenstellung machen unter der Überschrift der ungerechte Gott. Gott ist nämlich in der Bibel an ganz vielen Stellen scheinbar ungerecht und ihm wird das auch immer wieder vorgehalten. Es gibt ja dieses Gleichnis im Neuen Testament von den Arbeitern im Weinberg. Die einen haben schon morgens angefangen zu schuften, bekommen einen Denar. Die anderen haben mittags angefangen, bekommen auch einen Denar. Und dann gibt es noch welche, die kommen eine Stunde vor Schluss und fangen dann erst mit zu arbeiten. Und am Ende kriegen die auch einen Denar. Ungerecht. Ungerecht. Aber Jesus erzählt dieses Gleichnis trotzdem, um etwas über das Wesen von Gottes Gerechtigkeit deutlich zu machen. Weil da vielleicht gar nicht immer der größte Aspekt, die Entsprechung von Leistung und Gegenleistung ist, sondern der Gedanke, dass jeder zurechtkommen soll, dass jeder das bekommen soll, was er am Ende braucht, auch unabhängig von seiner Leistungsfähigkeit. Noch provokanter ist ja dieses Gleichnis vom ungerechten Verwalter, der das Geld seines Herrn wegschenkt auf den letzten Metern, bevor er rausgeschmissen wird. Und Jesus sagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Das, was du in Händen hältst und wo du vielleicht meinst, das ist doch gerecht, dass mir das gehört, das habe ich doch alles rechtschaffen erworben. Da sagt Jesus, frag dich mal, ob das nicht vielleicht alles ungerechter Mammon ist und überleg mal, wie du das im Sinne Gottes einsetzen kannst. Ganz interessant, schon im Alten Testament gibt es das Erlassjahr, wo es ja nach Recht und Gerecht so war, dass bestimmte Menschen Schulden hatten. Und wenn man dann Schulden hat, dann muss man irgendwann sein Feld verkaufen oder sein Haus verkaufen. Ist halt so, ist ja richtig, ist ja Gerechtigkeit, es war damals auch so. Und dann kam irgendwann ein Erlassjahr, wo das alles wieder auf Null gesetzt wurde und jeder bekam sein Feld wieder. Und da steht dieser gleiche Gedanke dahinter, es gibt nochmal eine andere Ebene von Gerechtigkeit, die im Blick hat, dass am Ende jeder zu dem kommen muss, was er braucht. Gesellschaftspolitisch sind das ganz schwierige Fragen, aber der Advent ist vielleicht eine gute Gelegenheit, sich nochmal so persönlich auf Gottes Gerechtigkeit einzulassen und sich zu fragen, was heißt das eigentlich für mich und wo kann ich neu anfangen, an dieser Gerechtigkeit Gottes teilzuhaben und einen Blick dafür zu gewinnen, wo sind Menschen, die meine Hilfe brauchen. Und dann hat diese Gerechtigkeit Gottes natürlich auch noch eine tiefere Ebene und die ist vielleicht noch viel wichtiger. Gerecht ist es ja, wenn ich das bekomme, was meine Taten verdienen. Und die ganze Geschichte des Volkes Gottes im Alten Testament läuft nach dieser Melodie ab und führt zu der unweigerlichen Erkenntnis, dass dann die Konsequenz nur Strafe und Untergang sein kann. Und Jeremia lebt genau in dieser Zeit, wo sich das verwirklicht, wo das erkennbar wird, wo auch klar wird, das wird jetzt ernst. Hier gibt es keinen Ausweg mehr, dieses Land wird untergehen, ihr werdet alle deportiert werden und Jeremia muss es aussprechen. Und in dieser Zeit, wo das kippt, entdecken die Propheten eine ganz große Wahrheit. So wahr das ist, so wahr es auch, dass es gerade die Gerechtigkeit in Gott selber ist, die am Ende dazu führen wird, dass Gott uns doch vergibt und wieder aufnimmt, wenn wir zu ihm umkehren. Um deiner Gerechtigkeit willen, sagen die Propheten, tue das und rette uns. Und das ist diese große Entdeckung, die Jeremia mitgemacht hat. Und diese Entdeckung wird Wirklichkeit in diesem König, der in Jeremia 23 angekündigt wird, in Jesus, der dann tatsächlich dieser König ist, der alle Schuld auf uns nimmt. Es ist nicht, Christsein heißt nicht, aus ungerechten Menschen gerechte Menschen zu machen. Ein unmögliches Projekt. Christsein heißt auch nicht, das einfach nur sein ganzes Leben lang heftig zu versuchen. Viele Menschen glauben das und viele versuchen es auch ganz ernsthaft. Aber Christsein heißt, sich mit Gottes Gerechtigkeit beschenken zu lassen und sich dadurch von innen verwandeln zu lassen. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. 2. Korinther 5. Das ist das Geschenk von Weihnachten und das ist das, worauf wir in der Adventszeit auch nochmal ganz neu gucken. Und vielleicht sind auch Leute hier oder es hören Leute übers Internet zu, für die dieser Gedanke nochmal ganz neu wichtig ist. Du machst so viel, du kämpfst an so vielen Fronten, du versuchst dich für das Richtige einzusetzen und trotzdem läuft vieles ganz anders. Und trotzdem steht man manchmal einfach nur vor einem Scherbenhaufen. Und das ist die Botschaft von Weihnachten, dass Jesus genau für diese Situationen gekommen ist. Dass er all das auf sich genommen hat und dass uns das die Chance gibt, teilzuhaben an Gottes Gerechtigkeit. Nicht mehr kämpfen zu müssen, sondern das Leben von innen heraus zu verwandeln. Und ich würde gleich, wenn ich Schluss mache, auch euch einladen, wenn es für euch wichtig ist, das nochmal in einem Gebet zu bekräftigen und jedenfalls den ersten Schritt zu tun. Aber bevor ich das tue, habe ich das Schönste für den Schluss natürlich aufbewahrt. Der Gott, der handelt. Vielleicht gehst du noch einmal auf der Folie zurück. Das ist ja eigentlich der Witz dieses Textes und das Schöne daran, dass Jeremia dann sagt, dann werdet ihr nicht mehr sagen, gelobt sei Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, sondern dann werdet ihr sagen, gelobt sei Gott, der uns wieder zurückgebracht hat in das Land. Das heißt, ihr werdet mit eurem Lob nicht mehr nur in die Vergangenheit gucken und sagen, toll, dass Gott das damals gemacht hat vor so langer Zeit, sondern ihr werdet Gott für das loben, was er jetzt tut, was er heute tut und was er in eurem Leben ganz konkret gemacht hat. Und deswegen bin ich persönlich gerne in dieser Gemeinde, weil das uns hier gemeinsam sehr, sehr wichtig ist, das nicht zu vergessen. Es ist so wichtig, auf die Tradition zu blicken. Es ist so wichtig, all das zu sehen und Gott für all das zu loben, was er in der Vergangenheit getan hat. Aber Gott ist ein Gott, der heute handelt. Amen. Gott ist ein Gott, wo sich das Warten lohnt, weil Gott ein Gott ist, der ganz konkret bereit ist, ins Leben einzugreifen. Und Jeremia hat das natürlich auch erlebt. Im Großen und Ganzen lebt er in einer Zeit, wo Erfolge nicht auf der Tagesordnung standen. Aber wenn ihr dieses Buch durchlest, wie oft hat er konkret diesen Gott erlebt und in allen Schwierigkeiten sein Handeln erlebt. Und ich weiß, dass viele von euch hier sitzen und ich finde es ganz toll, dass wir am 8. Januar dann auch diesen Gottesdienst haben, die viel davon erzählen können, was Gott ganz konkret tut. Das ist kein melancholisches, trauriges Kerzen am Zünden im Dunkeln, wozu uns das Christentum einlädt. Menschen, die warten, warten, weil sie auf einen Gott vertrauen, der tatsächlich handelt. Und ich würde mir das so wünschen, dass du und ich auch am 8. Januar hier stehen können und sagen können, das hat Gott gemacht in meinem Leben. Ich hatte das nicht verdient, ich hatte damit auch nicht gerechnet. Mein Glaube hat dafür im Grunde auch gar nicht ausgereicht. Aber es ist dieser Gott, der mich immer wieder rettet und befreit. Und der mir ein Zuhause gibt. Und sie sollen in ihrem Land wohnen. Das geht nochmal über Gerechtigkeit und vieles andere hinaus. Das ist ein Gott, der uns eine Heimat gibt. Ja, das sind 4 Wochen, die jetzt kommen. 4 Wochen Advent mit Plätzchen und Duft und Weihnachtsmarkt. Aber vielleicht auch 4 Wochen, wo wir das nochmal neu auf uns wirken lassen. Was das heißt, wenn wir Menschen sind, die tatsächlich warten. Und wenn ihr möchtet und wenn ihr vielleicht sagt, das hat auch was mit mir zu tun, dann lade ich euch ein, dass wir jetzt aufstehen und dass wir das nochmal im Gebet vor Gott festmachen. Du kannst das für dich selbst auch ganz persönlich festmachen. Aufstehen ist gut. Vielleicht machst du irgendwie eine Faust oder irgendwas anderes, wo du weißt, das bedeutet, dass ich das jetzt für mich selbst auch nochmal festmache. Und ich lade euch ein, aufzustehen, wenn ihr das möchtet. Herr Jesus, danke dafür, dass du dieser König bist. Dieser König, der Gottes Gerechtigkeit bringt. Danke, dass du das selber bist. Und ich danke dir, dass diese Botschaft bis heute da ist. Und ich möchte dich jetzt zuallererst für jeden bitten, der hier ist oder der zuhört, zusieht und weiß, davon bin ich noch entfernt. Dazu habe ich noch für mich persönlich bisher nicht Ja gesagt. Und ich möchte dich für jeden bitten, der bereit ist, diesen Schritt auf dich zuzutun oder der vielleicht noch Fragen hat, dass das jetzt nicht vorbeigeht, sondern dass da konkrete Schritte folgen. Ein Gespräch, ein Gebet, eine E-Mail. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du dieses Wunder bis heute tust, dass Menschen dich kennenlernen und dass sie neu entdecken, welche Perspektive du schaffst. Herr, und danke, dass wir auch hier sind, um für alle Menschen zu bitten, die für dich leiden, die sich für dich einsetzen, die auf dieser Welt, aus welchem Grund und in welchem Zusammenhang auch immer, den Mund aufmachen für die Wahrheit, die sich nicht unterkriegen lassen, die weitermachen. Und wir legen sie dir ganz besonders hin. Wir machen uns eins mit ihnen, bitten dich, dass du bei ihnen bist, dass du sie tröstest, sie aufrichtest. Du hast alle Namen vorhin gehört und das war ja nur ein Auszug. Und ich bitte dich, dass du uns dieses Bewusstsein ganz neu schenkst, an dem teilzuhaben, was Menschen für dich auf dieser Welt erleben und was sie für dich tun. Und danke, dass du jeden, der hier ist, segnest. Du weißt, an welchem Punkt jeder Einzelne ist, wo er sich vielleicht fragt, warum tue ich mir das an? Warum mache ich überhaupt noch weiter? Wofür kämpfe ich da eigentlich? Herr, ich bitte dich darum, dass diese Fragen sich klären in den nächsten Wochen. Und dass du da, wo das richtig ist und wo das wichtig ist, ganz neu die Kraft und die Begeisterung dafür gibst, zu warten, durchzuhalten und darauf zu vertrauen, dass du handelst. Und danke, dass du dieser Gott bist, der auch heute noch konkret in unser Leben eingreift. Amen.